Wenn es eine Weisheit gibt, die der Volksmund nicht müde wird zu wiederholen, dann diese: Geld allein macht auch nicht glücklich. Gleichzeitig gibt es eine kollektive Überzeugung, dass reiche Menschen anders, besser und ja, glücklicher leben als arme. Es kann nicht beides stimmen und Lilian Loke scheint dem Volksmund den gedanklichen Vorzug zu geben. Ihre Geschichte zweier sehr unterschiedlicher Männer, einer arm, einer reich, beginnt als Doppelporträt zweier Unglücklicher. Der Reiche ist Künstler und Unternehmersohn. Er heißt Georg.
Verantwortung lag ihm nicht. Und mit dem Geld aus der Firma kam die endgültige Kernschmelze. Bis er eines Morgens auf dem Betonboden seines Ateliers in der eigenen Kotze aufwachte, nichts trug als einen schmuddeligen Morgenmantel, feststellte, dass sich nichts geändert hatte, außer dass er jetzt ein paar hundert Quadratmeter mehr Welt zum Vollkotzen besaß. Es gibt immer nur eine bestimmte Menge, die du kotzen kannst, egal wie viel Welt du hast. Deshalb sollte man seine Ressourcen schonen.
Der andere Mann, der Arme, heißt Viktor. Er ist ein Möchtegern-Gastwirt und professioneller Einbrecher, der gerade aus dem Knast entlassen worden ist. Jetzt arbeitet er als Fahrer bei einem Essenslieferdienst.
Penne al-Arabiata für Turner. Wenn Viktor das noch einmal rufen muss, flippt er aus. Penne al-Arabiata für Turner, das Zeug wird kalt. Keine Reaktion, nur der leere Gang. Erst 2 Wochen fährt Viktor diesen Dreck aus, den der Koch Essen zu nennen wagt, und hat schon keine Lust mehr. Fast wäre er schwach geworden, hätte Fred angerufen. Aber Viktor darf ihn nicht mehr sehen. Fred ist schlechter Einfluss. Aber er muss Fred noch einmal sehen, um seine Schulden zu begleichen.
Der Zufall spült Viktor und Georg in dieselbe Senke. Weil Georg sich irgendwann geschworen hat, das Geld seiner verhassten Familie nicht mehr anzufassen, nimmt er jeden noch so schlechten Job an, um finanziell zurechtzukommen. Aber er vergeigt es immer wieder. Viktor nun liefert Penne al-Arabiata in das Callcenter, in dem Georg im selben Moment gekündigt wird. Zusammen verlassen sie das Gebäude und verbringen den Abend mit einem gemeinsamen Besäufnis.
Georg sieht Viktor an. Wo musst du lang? Rüber nach Griesheim, bin übergangsweise in einer Pension. Muss mich beeilen, ist schon 11:20 und ab 12 sperrt die Vermieterin die Fronttür zu. Ich wohne um die Ecke. Georg deutet Richtung Bahnhof. Hab meinen letzten Untermieter vor einem Jahr rausgeworfen. Kann's heute Nacht sein altes Zimmer haben. Klingt einladend. Bloß ein Angebot.
Aus dem kurzfristigen Arrangement wird ein dauerhaftes. Georg weiß von Viktors krimineller Vergangenheit, doch sie kümmert ihn zunächst nicht. Viktor lebt dafür mit Georgs siffiger Unordnung. Er hat sowieso andere Probleme. Er will seine Frau zurückerobern und seiner kleinen Tochter beweisen, dass er ein guter Vater ist. Damit sind die Sorgen des Ex-Häftlings wesentlich bürgerlicher als die seines Mitbewohners. Georg ist besessen von der Idee, mit Kunstaktionen die Welt zu verändern. Sein Hassthema ist der Kapitalismus. Nicht obwohl, sondern gerade weil seine Verwandtschaft genau dafür steht. Sein Bruder leitet inzwischen das milliardenschwere Schlachterei-Imperium der Familie. Und Georg steht auf öffentlichen Plätzen und produziert Skandälchen.
Er klappt das große Pappschild auf, drückt es einem seiner Helfer in die gefesselten Hände. Angebot, schreit das Schild in grellroten Lettern. Menschen, frisch. Dann hebt Georg das Ende des Seils vom Boden auf, zerrt den Helfer und mit ihm alle anderen Performance-Teilnehmer hinter sich her. Mittlerweile hat sich eine lose Zuschauertraube gebildet. Georg schreit, meine Damen und Herren, nicht schüchtern, schauen Sie! Er fasst einem angeleinten Mädchen an die Schulter und schiebt es nach vorn, soweit es die Schlinge zulässt. Bitte, noch ganz frisch, kaum 12, weiche Haut, schöne Haare, gute Zähne, zeig deine Zähne. Das Mädchen bleckt die Zähne wie ein Hund.
Im Verlauf der Handlung verliert Georg jedes Maß. Um seine Kritik am Konsum, an der Globalisierung und der Macht des Geldes unter die Leute zu bringen, ist ihm irgendwann jedes Mittel recht. Und so fällt ihm auch wieder ein, was Viktors besondere Kompetenzen sind. Georg will von seinem Mitbewohner das Einbrechen lernen. Alles für die Kunst, sagt er. Viktor fragt nicht nach Details, denn er will auch etwas. Die Finanzierung für ein eigenes Restaurant.
Hier der Deal. Ich bringe dir alles bei, was du wissen musst, aber die Einbrüche ziehst du allein durch. Ich berate dich, besorge dir die nötige Ausrüstung, falls du welche brauchst. Im Gegenzug wirst du Investor für mein Lokal. Nach einem Jahr bist du raus. Launischer Künstler hat keinen Bock mehr auf Gastro. Saubere Nummer.
Man muss Lilian Loke für ihre Figurenzeichnung bewundern. Viktor und Georg nehmen als je sehr eigenwillige Typen schon nach wenigen Seiten Gestalt an. Ihre Hintergründe könnten nicht verschiedener sein, aber keiner von ihnen lädt dazu ein, sich mit ihm zu identifizieren. Trotzdem gelingt das Kunststück, den Leser an beide zu binden und es obendrein plausibel erscheinen zu lassen, in welch vielschichtiges, wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis sie sich begeben. Schon auf halber Strecke ist die Lage hoffnungslos verfilzt. Die Die Geschichte hat bis dahin einen unwiderstehlichen Sog. Aber dann folgen viele, allzu viele Seiten, auf denen enthüllt wird, in welche Richtung Georg seine Kunst entwickelt, inklusive der zugehörigen Bürgerbelehrung wieder und wieder.
Der Boden ist übersät mit Zetteln. Auf manchen steht nur ein Satz, andere sind eng bedruckt. Du bist unsichtbar. Oder auch, du bist im Garn meiner Kleider, Vorhänge, Bettwäsche. Du wurdest von deinen Eltern an die Fabrik verpachtet, um deine Mitgift zu erarbeiten. Du spinnst Baumwolle in Indien. Schließlich hat dir die Maschine die halbe Hand abgerissen. Der nächste Zettel. Du bist in meiner Schokolade. Bist 10 Jahre alt, 14 Stunden am Tag hantierst du ohne Schutz mit Macheten, Pestiziden. Du wurdest verschleppt an die Elfenbeinküste, wirst ausgepeitscht und will einer von euch fliehen, schneiden sie ihm die Fußsohlen auf.
Grundsätzlich ist rein gar nichts gegen die ethische Dimension zu sagen, die der Roman durch solche Passagen bekommt. Es besteht allerdings die Gefahr, dass die Wirkung ins Gegenteil umschlägt, wenn die Botschaft zu häufig wiederholt wird. Abstumpfung statt Aufschrecken. Lilian Loke hätte auf die Kraft ihrer Worte vertrauen und die Gesellschaftskritik herunterdosieren sollen. Dann wäre Auster und Klinge nicht nur das kluge, sprachlich beeindruckende Buch, das es jetzt schon ist, sondern obendrein etwas ganz Seltenes, nämlich ein literaturgewordener Denkanstoß ohne die penetrante Säure von Moralin.